fände es sehr wichtig, dass Tod auch Teil unseres Lebens ist.
Der Tod war einfach und ist häufig immer noch ein Tabuthema.
Manchmal finde ich schon, dass Friedhöfe vielleicht sich öffnen könnten, damit es nicht so ein tabuisierter Ort ist.
Stadtgräber.
Ich denke schon, wenn sich da was verändert, können Trauerfeiern ja auch was Schönes sein.
Ja, es wird individueller und es ändert sich.
Stadtgräber.
Stadtgräber. Ein Podcast von Julia Ilmer und Norbert Lang.
Folge 1: Von urbanen Alpengräbern und Dixieland Jazz zum Abschied.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts von urbanen Alpengräbern und Dixieland Jazz zum Abschied. Mein Name ist Norbert Lang.
Und ich bin Julia Ilmer.
Julia, vielleicht starten wir gleich mit unserem Thema. Wie sind wir da eigentlich dazu gekommen?
Also wir wohnen beide in der Nähe von sehr besonderen Friedhöfen in Berlin, würde ich sagen. Und ich wohne in der Nähe halt von einem sehr schönen Friedhof, wo es auch so einen Teil gibt, wo nicht mehr bestattet wird, der als so eine Art Friedhofspark, nennen die das, glaube ich, gestaltet worden ist, wo ich einfach super gerne sitze und ja, einfach gerne irgendwie ein bisschen in der Natur, mitten in der Stadt sein kann.
Ja, und wenn ich von meinem Balkon runterschaue, dann sehe ich eben auch auf einen Friedhof, der auch sehr im Wandel ist. Da wird schon seit Jahren niemand mehr begraben und gleichzeitig hat sich dort eben ein GärtnerInnen-Kollektiv ja breit gemacht und die pflanzen da fröhlich Hochbeete an und betreiben ein Hofcafé und dort finden ganz viele Veranstaltungen statt, Konzerte, Kinovorstellungen, es gab sogar eine Opernvorstellung und viele andere Dinge. Ja, und da habe ich mich gefragt, ist das jetzt ein Einzelfall oder doch nicht?
Ja, wir haben gemerkt, ganz viel ist im Wandel auf Friedhöfen. Ein Grund dafür ist, dass sich immer mehr Menschen in einer Urne bestatten lassen und nicht mehr in einem Sarg, so wie es früher halt mal der Standard war. Und so eine Urne ist natürlich viel kleiner als so ein Sarg.
Die Friedhöfe schrumpfen.
Die Friedhöfe schrumpfen, genau. Und ihnen fehlen auch die Einnahmen, dadurch, dass so ein Urnengrab natürlich auch günstiger ist als so ein Sarggrab.
Und was passiert dann mit den Flächen, ne? Also gerade in den Großstädten weckt das natürlich Begehrlichkeiten.
Und gleichzeitig sind Friedhöfe auch wichtige Orte für Tiere, für Pflanzen und so weiter, als Rückzugsort für uns Menschen beispielsweise. Und da ist einfach super viel im Wandel und super viel in so einem Aushandlungsprozess, habe ich das Gefühl. Und wir haben auch gemerkt, dass sich auch die Bestattungskultur im Wandel befindet. Mhm. Dass es ganz viele Menschen gibt, die so ein Standardprogramm, wie es vielleicht früher eher üblich war, für sich einfach nicht als passend empfinden und der Wunsch einfach da ist nach viel individuelleren Bestattungen.
Ja, und diese sich verändernde Bestattungskultur ist auch eine Ursache für viele Veränderungen auf Friedhöfen. Daher beschäftigen wir uns in unserer ersten Folge mit diesem Thema, mit den Bestattungen. Und wir haben dafür mit vielen AkteurInnen, die diesen Wandel gestalten, gesprochen. Unter anderem habe ich begleitet Familie Cookies. Familie Cookies hat vor kurzem den Vater und Ehemann verloren. Sehr plötzlich. Und da standen viele Entscheidungen an, weil sie eben darauf nicht so vorbereitet waren, dass das passiert. Klar war aber von Beginn an, sie möchten das sehr bewusst gestalten, sie möchten vieles anders machen. Deswegen haben sie sich auch für eine alternative Bestatterin entschieden. Und sie haben als Friedhof die Luisenkirchhöfe im Berliner Westend gefunden. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein besonderer Ort. Ich bin auf einer Allee auf den Luisenkirchhöfen im Berliner Westend mit Familie Cookies, der Bestatterin und dem Friedhofsverwalter Herr Höhne. Und neben uns sieht man ganz klassische Gräber, wie man sie so kennt. Und dann bleiben wir stehen.
Also jetzt, als Sie rumgelaufen sind, haben Sie denn jetzt so also relativ schnell schon irgendwie gemeinsam eine Favoritenstelle sozusagen gefunden?
Okay.
Wir müssen das nicht heute entscheiden. Ne? Innerhalb von einer Woche können Sie jetzt ganz in Ruhe mit diesem gelben Markierungsschild, das nehmen Sie dann mit. Ne? Und eine von Ihnen schreibt dann den Namen Ihres Vaters, Ihres Mannes drauf. Dafür habe ich hier so ein Öko, nee, also jetzt so ein Wachsmalstift ist das. So ein bisschen besser als diese wasserfesten Filzer. Hält aber auch sehr gut. Ne? Muss man nur ein bisschen fester aufdrücken. Und im Grunde können Sie das jetzt eigentlich schon machen, wenn Sie mögen. Ne?
Du oder ich? Mach mal. Du hast eine schönere Schrift.
Und jetzt führt uns Herr Höhne weiter in so einen helleren Bereich mit kleinen Bergen und Tälern. Und er nennt das das Alpinum. Deswegen, weil diese Landschaft an die Alpen erinnern soll.
Es sind alles Pflanzen, die dort tatsächlich vorkommen. Es ist immer wieder erstaunlich, dass man...
Frauenmantel.
Sie kennen, sehr schön. Ne? Dann, das hier ist spanischer Salbei, also ein kleines bisschen schummelig auch, weil er viel Blüten.
Und so langsam stellt sich heraus, dass das Grab von dem verstorbenen Vater und Ehemann hier sein könnte.
Ich habe nochmal eine Frage, also wenn so viele, wenn wir sagen wir mal 60 Leute kommen, wie macht man das? Hier ist ja alles relativ eng.
Das ist dann so das Bandwurmmodell, ne? Also, ja, nee, es geht nicht anders. Ne?
Ja, ja.
Was soll man machen? Das
ist wir würden versuchen, die Leute so zu leiten, ne, dass die dann vielleicht so auf mehreren Ebenen, Terrassen, so dass alle irgendwie so einen Blick, aber
ja, das geht auch.
Es ist eben nicht wie eine Stelle hier, wo alle so direkt dranstehen können. Genau. Es ist halt an dem Tag, müssen wir uns da so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen und Wegen dann ranschlängeln an die Stelle.
Ja, und das finde ich wirklich spannend, ne? Also, dass man so eine andere Landschaft hat, so eine andere Friedhofslandschaft, und die bewirkt dann eben auch, dass dann da ganz andere Beerdigungen stattfinden.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das einige Leute ansprechend finden, weil wir haben ja auf ganz verschiedenen Friedhöfen Umfragen gemacht und mit Leuten gesprochen zum Thema Bestattung und auch gefragt, wie die sich so eine Bestattung vorstellen könnten, was die für Erfahrungen mit Bestattung bislang gemacht haben. Und so ein gemeinsamer Nenner, den eigentlich alle hatten, war, dass sie zumindest irgendwie gerne Dinge anders machen würden, als sie es in der Vergangenheit häufig erlebt haben.
Ich habe mal ein halbes Jahr in einer thailändischen Familie gewohnt, die buddhistisch waren, und die haben mich zu zwei solcher Trauerfeiern mitgenommen, und da wurde einfach den ganzen Tag gekocht und dann haben wir dieses Essen mitgebracht, und da waren auch nicht nur, das war nicht nur so enge Familie, sondern das war eher so, dass dieses ganze Dorf dann da war und es gab tatsächlich laute Musik und es ist sehr bunt, so diese Särge sind sehr bunt mit viel Blumen und so, und dann wird eben diese Verbrennung dabei auch noch gemacht, und ich fand das alles ein bisschen überwältigend, aber irgendwie sehr viel schöner eigentlich als das, was ich jetzt so bei meiner Oma zum Beispiel so eine ganz klassische katholische christliche Bestattung erlebt hatte. Vielleicht ist es für Leute hilfreich, aber ich finde es schon sehr bedrückend sozusagen, wie das gemacht wird in Deutschland. Wenn ich mir vorstellen würde, dass ich selber bestattet werde, dann wünschte ich mir echt, dass es nicht so ein Kaffeekuchen bedrückt ist, so, sondern ob man vielleicht eher dann das, den Menschen noch mal mehr feiert und offen darüber redet, was schön daran war, diesen Menschen im Leben zu haben. Ja.
Also ich gehe ungern auf Beerdigung. Die letzten Beerdigungen war Vater und Mutter. Das ist mir da alles auf den Wecker gegangen, was der Priester und diese ganze Reden da. Fände ich besser, wenn das alles wegfallen würde. Dass man einfach trauert und nicht da noch mal vollgequatscht wird von jemand, der die Person gar nicht kennt.
Da kommt auch ganz schön viel Frust durch, ne? Bei ihm jetzt zum Beispiel.
Ja, viele haben einfach nicht das positive Erlebnis im Kopf, wenn sie an Bestattungen denken, was sie sich vielleicht gewünscht hätten. Und ich habe dazu auch mit einer Expertin gesprochen, mit Marlene Lippock. Die ist Kulturwissenschaftlerin und Trauerbegleiterin und hat sich in ihrer Promotion viel mit der sich wandelnden Friedhofskultur und Bestattungskultur beschäftigt.
Letztendlich würde ich schon sagen, überwiegend die Ist-Situation bei Bestattungen ist, dass überwiegend ein Standardprogramm abgespielt wird und viele aber jetzt in diesem Ritual wenig Bedeutung sehen. Also für viele ist es halt ein unschöner Pflichttermin, den man absitzen muss. Da muss man jetzt halt hin. Wer hat schon Lust, auf eine Beerdigung zu gehen? Und klar hat eine Beerdigung auch einen unschönen Anlass. Und niemand möchte Abschied nehmen von einer Person, die er oder sie liebt. Aber es ist halt notwendig, weil wir sind endliche Wesen und wir werden sterben, und es ist notwendig, Trauerfeiern abzuhalten. Und ich denke schon, wenn sich da was verändert, können Trauerfeiern ja auch was Schönes sein. Und in diesem ganzen quasi Schrecken des Abschieds kann immer auch noch ein schönes Moment sein und kann die Gemeinschaft zusammenkommen, kann man sich vielleicht nochmal ganz fühlen, kann man sich verbinden. Und dazu brauche ich aber Rituale und Handlungen, wo sich die Menschen, die da hingehen, auch wiederfinden, also wo sie irgendwie vielleicht mitmachen können, wo sie das Gefühl haben, das war jetzt wirklich schön. Das war jetzt nicht nur was, ein Termin, den man halt absitzen muss und wo man froh ist, wenn er vorbei ist, sondern das war was, wo ich wirklich berührt wurde im Herzen.
Ja, das macht so viel Sinn, denke ich, wenn ich ihr so zuhöre. Und dann frage ich mich gleichzeitig, warum ist das denn nicht einfach der Standard, dass wir einfach schöne individuelle Bestattungen haben?
Ja, und warum hat sich das nicht schon früher verändert? Das finde ich wirklich sehr verwunderlich. Ich meine, wenn man sich überlegt, was sich alles in den letzten 50, 60, 70 Jahren verändert hat. Arbeit, Freizeit, Liebe, so viele Dinge, die einfach jetzt komplett anders gemacht, gedacht werden als irgendwie noch in den 50er, 60er, 70er Jahren. Und da hat man irgendwie so das Gefühl, ja, es passiert schon was, aber irgendwie ist es halt eben immer noch oft einfach so dieser ganz normale Pflichttermin und dieses normale 0815-Ding.
Marlene sagt, das hat ganz viel mit historischen Gründen zu tun.
Es ist einfach ein Thema, mit dem wollen sich viele Menschen nicht beschäftigen. In Deutschland ist sie besonders ausgeprägt aufgrund von den Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Danach wurden einfach diese ganzen Themen zu Sterben, Tod und Trauer sehr weggeschoben. Man hat sich dem Leben zugewandt und war froh, wenn man damit nichts zu tun hatte.
Und es gibt noch einen anderen Grund für die Tabuisierung von Sterben und Tod.
Letztendlich ein Grundproblem ist ja, dass wir quasi als einfache Menschen immer weniger Kontakt zu den Verstorbenen haben. Und das sind schon verschiedene Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel die Institutionalisierung, also dass auch Sterbende schon immer mehr in Pflegeeinrichtungen sterben, nicht mehr innerhalb von der Familie, führt ja auch dazu, dass wir selber den Kontakt verlieren und dann auch hilfloser werden im Handeln. Und wenn dann jemand schon mal in einer professionellen Betreuung ist, gibt man ihn natürlich auch leichter dann in professionelle Hände weiter, als wenn jemand zu Hause stirbt, ist der Gedanke, dass der dann auch zu Hause bleibt, noch ein paar Tage viel naheliegender.
Ja, da gibt es offensichtlich eben eine große Distanz zum Tod und zu allem, was damit zusammenhängt in der Bevölkerung. Und ich habe da auch mal ein paar Zahlen dazu gefunden. Und zwar gab es eine Umfrage von dem Meinungsforschungsinstitut YouGov von 2022. Und da geht es eben auch um die Einstellung der Menschen zu Tod und Sterben insgesamt. Und bevor ich dich jetzt hier mit Zahlen überhäufe, habe ich mir gedacht, ich übersetze es mal in Töne, damit man es nochmal sinnlich nachvollziehen kann. Jetzt als allererstes mal, nimm mal diesen Ton, den du jetzt hörst. Das steht für 100% der deutschen Bevölkerung. Und dementsprechend wäre dann dieser Ton hier 41%. Und 41%, das ist eben die Anzahl der Menschen, die sich nur gelegentlich mit dem Tod beschäftigen oder beschäftigen wollen, nach dieser Studie. Und hör mal zum Vergleich den Ton hier. Das ist die Anzahl der Menschen, die sich sehr häufig mit dem Tod beschäftigen. Also das ist schon ein klarer Unterschied.
Ja, das klingt noch deutlich weniger. Und das ist ja auch fast so ein bisschen komisch, oder? Ich meine, wir wissen alle, dass wir irgendwann sterben werden. Und die allermeisten von uns waren ja auch schon mal auf die eine oder andere Weise mit dem Tod konfrontiert. Dass wir uns nicht alle damit mehr auseinandersetzen, ja, ist fast so ein bisschen merkwürdig.
Das große Thema Vermeidung vielleicht. Naja, auf jeden Fall, bei der Vermeidung wäre ich auch gerade richtig, weil dazu gibt es nämlich auch nochmal eine Studie, nämlich Vermeidung von Friedhofsbesuch. Also 30% der Menschen vermeiden einen Friedhofsbesuch. Und es hört sich so an. Und entsprechend so klingt die Zahl der Menschen, die eben gerne zum Friedhof gehen. Du hörst, da gibt es auch einen klaren Unterschied. Das sind dann nur 20%. Also ja, da ist der Ton tiefer.
Da gehöre ich auf jeden Fall zu der kleineren Gruppe.
Ja, ich auch.
Ja, ich habe das Gefühl, es gibt wie so zwei Bewegungen. Ne? Also schon der Großteil der Leute, die vermeiden anscheinend eher diese Themen wie Tod und Trauer. Und dann gibt es aber eben auch so eine andere Bewegung. Ne? Also es gibt ja schon mehr Offenheit in der Gesellschaft auch für diese Themen.
Ja, da scheint was zu wachsen. Ne?
Ja. Auch. Und Marlene sagt, das hat ganz viel mit der Hospizbewegung zu tun, die sich so in den 80er Jahren vor allem entwickelt hat. Und in der Hospizbewegung ging es ja oder geht es ja vor allem darum, anders mit den sterbenden Menschen umzugehen. Und das ist auch die Zeit, also die 1980er Jahre, wo auch so die ersten alternativen BestatterInnen ihre Arbeit aufgenommen haben.
Und langsam entwickelt sich das eben dahin, dass immer wieder immer mehr Menschen sich mit dem Thema beschäftigen, dass die Themen auch immer mehr in die Gesellschaft diffundieren über verschiedene Diskurse und dass auch das Bewusstsein sich einfach ändert. dass man dieses festgefahrene System so nicht mehr hinnehmen möchte.
Ja, dass die Themen in die Gesellschaft diffundieren, das findet natürlich immer wieder statt. Unter anderem über die Corona-Pandemie. Da war es ja auch in den Abendnachrichten einfach so ein gewohntes Bild schon fast irgendwann mal, wenn man an Bergamo denkt und so weiter, dass da Särge irgendwo gestapelt werden und durch die Gegend gefahren werden. Also irgendwie, das hat sich doch sicherlich auch so in unser kollektives Bewusstsein eingeschrieben.
Ja, das war eine Zeit, wo sich viele Menschen damit beschäftigt haben. Das hat auch Tilman Wagner erzählt. Der ist Geschäftsführer vom Evangelischen Friedhofsverband Berlin-Stadt-Mitte. Zu diesem Verband gehören über 40 Friedhöfe in Berlin. Und er hat auch gesagt, während der Pandemie haben auch viele Leute halt auch Friedhöfe so als Orte für sich entdeckt. Und es gab auch vermehrt Anrufe bei denen im Büro. Und Leute haben sich erkundigt eben zum Beispiel nach Grabpatenschaften. Also das sind dann so alte Gräber, ne, wo man die Patenschaft übernehmen kann. Dann verpflichtet man sich, da eben diese Gräber auch instand zu setzen zum Beispiel und kann sich dann aber später da auch bestatten lassen zum Beispiel.
Du warst ja mit ihm unterwegs und du hast mir erzählt, dass sie aus den Einschränkungen der Pandemiezeit eben auch, naja, sagen wir mal, eine Tugend gemacht haben, aus der Not eine Tugend gemacht haben.
Ja, Also es war halt so, dass während der Pandemie zumindest zeitweise halt Trauerfeiern nicht in den Kapellen dort stattfinden konnten. Und das heißt, die Leute standen dann halt auf diesem Vorplatz und es war wohl häufig auch ein bisschen schwierig, weil nicht alle dann immer so gut verstanden haben, was überhaupt über die verstorbene Person gesagt wurde. Und gleichzeitig war es für viele aber irgendwie vielleicht auch attraktiv, weil es war halt eine Trauerfeier, die unter freiem Himmel stattgefunden hat und nicht in der Kapelle. Und das hat zu einigen Leuten vielleicht sogar auch besser gepasst. Mhm. Und die haben sich dann überlegt, dass sie sowas gerne auch in Nicht-Pandemie-Zeiten ermöglichen wollen.
Langfristig dann auch. Ne?
Genau, aber dass dieser Vorplatz halt einfach nicht der richtige Ort dafür ist. Und haben sich vorgenommen, so eine Art Freiluftkapelle unter freiem Himmel zu realisieren.
Und das hast du dir mit Tilman Wagner angeschaut, ne?
Ja, er wollte mir eben diesen Ort zeigen, wo diese Freiluftkapelle entstehen soll. Und zwar soll die sozusagen an dem Ort entstehen, wo jetzt gerade so eine alte Grabanlage ist. Und die wird eben gerade saniert und umgebaut. Und zwar ist das schon eine spezielle Grabanlage. Also es ist wie so ein halbrunder Platz und außenrum gibt Säulen. Und über ein paar Stufen kommt man eben auf diesen halbrunden Platz, der sich auch total gut dafür eignet, um sich zu versammeln.
Ich glaube, es ist mit einer der größten Grabanlagen, die wir hier in Berlin haben. Hier haben wir eben dieses Rondell auf einer Wegekreuzung. Hier ist also dieser Hauptweg, den wir gerade hochgelaufen sind. Der wird dann gequert von diesem Nebenweg, von Alleen eingefasst. Ich höre gerade, es scheint eine musikalische Person gewesen sein, die dort bestattet wurde im Hintergrund.
Was man da im Hintergrund hört, das ist ein Trauerzug. Die bewegen sich von der Kapelle hin zu dem Platz, wo die verstorbene Person beerdigt werden soll. Und die Menschen, die da diesen Hauptweg entlang laufen, die werden begleitet von einer Jazz-Kombo.
Da hoffen wir eigentlich davon, dass es gut angenommen wird, dass auch noch mal so ein bisschen diese Individualentwicklung, die wir feststellen, gerade auch bei Trauerfeiern noch mal ein Stück weit begleitet, also einfach ein Angebot mehr bringt, weil es möchte auch nicht jeder. Wenn ich jetzt diese fröhliche Musik höre, dann möchte man das vielleicht nicht in einer dunklen Trauerkapelle, aber gleichzeitig ist zumindest meine Auffassung, sollte, wenn es da nicht in einer Kapelle stattfindet, trotzdem ein angemessener Ort dafür bereitgehalten werden oder geschaffen werden. Und das versuchen wir jetzt gerade mit dieser Freiluftkapelle.
Ist ja total passend, diese Musik jetzt gerade zu unserem Thema.
Ich habe da nichts gegen, ganz im Gegenteil. Ich finde das sogar eher schön. Und wenn ich jetzt darüber gucke, kriege ich auch so ein bisschen Gänsehaut, weil ich das nachvollziehen kann und sagen kann, ja, das tut denen allen, glaube ich, gut.
Das ist ja kein Standardprogramm, ne? Sondern irgendwas, was wahrscheinlich sehr viel mit dem Menschen zu tun hat, der da gestorben ist.
Genau, und da, aber das ist ja der Punkt, wo wir versuchen anzusetzen.
Ja, und die Friedhöfe, die müssen sich auch verändern, weil es gibt eben eine große Konkurrenz. Die haben halt ein Problem damit, dass viele Leute sich dort gar nicht mehr begraben lassen wollen. Die gehen lieber in den Friedwald oder machen eine Seebestattung.
Und die Friedhöfe stehen ja auch untereinander in Konkurrenz, weil sie eben fast alle Platz haben für Bestattungen. Wie war das denn auf den Luisenkirchhöfen? Was haben die sich denn ausgedacht?
Ja, Herr Höhne hat da verschiedenste Landschaften gestaltet. Also da gibt es beispielsweise den Buchenhain, einen Olivenhain, der so an eine spezielle israelische Landschaft erinnern soll. Dann gibt es noch den sogenannten Lichtwald. Der ist gerade auch ein bisschen für Leute gedacht, die sonst in den Friedwald gehen würden.
Ich finde das schon echt super spannend, muss ich sagen. Also ich kann mir das zum einen gar nicht so richtig vorstellen, weil es schon was sehr Besonderes ist, ne? Und ist es, also kommt mir auch super schön vor, aber hat es nicht so ein bisschen auch was von Disneyland, wo man dann so in unterschiedliche Märchenwelten irgendwie reinkommt?
Ja, aber es funktioniert irgendwie dann schon, wenn man so vor Ort ist, dann selbst so ein kleiner Hügel von 2 Metern, 1 Meter macht schon irgendwas mit dir. Ja, so wie eben hier auch bei den Scherengärten, die fand ich auch sehr schön gestaltet.
Das sind die Inseln, ja? Und man kann sich immer am Ufer hier die Stelle aussuchen. Ne? Das ist sehr skandinavisch. Ne? Und dann halt die Bänke, ne? Hier, Achtung. Klingt wie ein Bootsrumpf, ist auch wie ein Bootsrumpf. Ja, es ist auch sehr ruhig so irgendwie. Ne?
Und das sind dann immer jetzt gerade Länderthemen.
Nee, Landschaften eigentlich. Also Scherengärten, die gibt es in Labrador, in Grönland, ja. Das sind Landschaftsthemen. Also ja. Ich benutze gerne, darf man jetzt nicht überstrapazieren, den Begriff der Sehnsuchtslandschaften. Ne? Also Sehnsuchtslandschaften entstehen halt durch Urlaubsreisen, ne? Durch Herkunft, durch Heimatbegriff. Ne?
Ja, und diese Themen, die spielten eben auch eine Rolle bei Familie Cookies, nämlich als die ihre Grabstelle ausgewählt haben. Die haben sie dann nämlich tatsächlich in der Alpenlandschaft, dem Alpinum, gefunden.
Und der Salbei, der versamt sich hier total. Das ist ganz irre. Also mindestens die Hälfte der Pflanzen, die jetzt hier stehen, die sind mittlerweile schon durch Selbstaussaat.
Na, dann ist hier richtig Stelle, ne?
Ja.
Das ist ja immer so,
ja.
Ne?
Ja, okay.
Und später habe ich dann nochmal mit Familie Cookies darüber gesprochen, wie sie eben zu dieser Auswahl gekommen sind, warum die Grabstelle jetzt dort ist, wo sie ist.
Wir haben nach Aussicht geguckt. Wir haben drei Bänke, wo man sitzen kann und das Grab so sehen kann. Und ich bin so jemand, der gerne Aussicht hat. Und das ist ja ein wunderschöner Teil, wo man das hat. Ja.
Na, und Papa hat auch immer Sichtachsen.
Papa hatte auch immer Sichtachsen, ja.
Nach Sichtachsen geguckt.
Ja. Wir sind gereist und waren auch sehr, sehr, sehr viel in den Bergen. Und das war das Ausschlaggebende, dass man...
Na, und es ist auch einfach sehr, sehr
und
schön.
Und ist super schön, ja. Farbschichten frei. Ich nehme die über Malungen ab auf die Erstfassung, die ursprüngliche Fassung des Gebäudes.
Bei meiner Tour über die Friedhöfe an der Bergmannstraße mit Tillmann Wagner, dem Geschäftsführer vom Evangelischen Friedhofsverband Berlin-Stadt-Mitte, da sind wir auch noch zu einem alten Mausoleum gegangen. Das ist ein anderes großes Projekt von Herrn Wagner. Und da wird jetzt schon seit Monaten restauriert und saniert. Unter anderem arbeitet dort die Restauratorin Frau Pomm, aber es arbeitet zum Beispiel dort auch ein Stuckateur, Herr Franz. Und ja, das ist ein Ort, an dem sehr viel passiert gerade.
Wenn Sie sich jetzt rumdrehen, da gucken Sie also in dieses neugotische Gewölbe, diese blaue Decke mit zum Teil rekonstruierten und zum Teil noch erhaltenen goldenen Sternen. Und der Vorraum war wohl sehr bunt angelegt, also mit Grüntönen, Ockertönen, das Blau an der Decke, aber auch an den geschlossenen Fenstern. Dann eben eher diesen reich mit Stuck verzierten Hauptraum. Und das eine ist eben so diese Farbigkeit und die Feinheiten, wo sich Frau Pomm drum kümmert. Und das andere ist eben das Thema Stuck und Rekonstruktion von Säulen, von Kapitellen, von Schmuckleisten.
Genau, also die Kapelle hier vorne sah auch ursprünglich ganz anders aus. Und zwar war hier mal ein Steinmetz drin, der sich hier eine komplette Zwischendecke eingebaut hat und das hier als Werkstatt genutzt hat. Hier war ein Fenster, da hat er seine Materialien rein draus gefahren über einen Kran. Und all das, was hier oben jetzt wieder da ist, hat man nicht mehr gesehen. Und die Teile lagen eine Zeit lang, nachdem der Steinmetz ausgezogen ist, auch einfach unten. Ne? Also es war sehr brachial und verletzt sozusagen.
Und was haben Sie hier vor, Herr Wagner? Warum lassen Sie das alles hier machen?
Wir hatten ja eben das Thema individuelle Bestattungen. Auch Leute angefragt haben und gesagt haben, Mensch, wir hatten einen Todesfall in der Familie und eigentlich würden wir nochmal eine Abschiednahme und haben Sie einen Raum auf Ihrem Friedhof, können wir das irgendwo machen? Oder aber auch die Bestatter, ich nenne die immer liebevoll die jungen Wilden, weil die haben häufig auch selber gar nicht die Möglichkeit. Die haben die Räumlichkeiten nicht, aber die haben ein MacBook Air und ein Kombi und eine Ausstattung. Aber dann wird es auch schon eng bei denen, dass auch die anfragen und sagen, haben sie die Möglichkeit, gibt es das? Und daraus ist praktisch die Idee geboren zu sagen, ja, wenn sich jetzt diese individuellen Abschiednahmen häufen und die Nachfrage steigt, können wir das nicht für dieses Mausoleum nutzen und einen wirklich tollen Abschiedsraum schaffen? Wir haben Abschiedsräume auf unseren Friedhöfen, aber na, da würde ich jetzt sagen, wenn Sie dahin gehen, können Sie auch in die Pathologie gehen. Also das sind irgendwie gefließte, ziemlich unschöne Räume, die keine Atmosphäre haben. Und das will man ja nicht.
Ja, da könnte man sich wirklich schönere Orte für so Abschiednahmen vorstellen. Vielleicht dieses Mausoleum, das ist so dreigeteilt. Also man kommt rein, dann geht man so ein paar Stufen nach oben. Da ist so ein kleiner Raum sozusagen. Und man kann aber auch in den Keller gehen.
Da war früher die Gruft.
Da war früher die Gruft, genau. Jetzt ist das aber auch erstmal ein relativ neutraler Ort, sage ich mal. Und weil da früher mal so dieser Steinmetz eben war, gibt es da halt auch so Wasseranschluss und eine Toilette und so weiter. Also ist ja auch ganz praktisch, wenn man da so eine Abschiednahme feiert.
Und das wird dann also der Aufenthaltsraum, während also alle anderen oben am Sarg sein können und da in Ruhe Abschied nehmen können und hier unten vielleicht auch einfach ein Glas getrunken wird oder was gegessen wird und alle nochmal auf eine andere Art und Weise Abschied nehmen können.
Hast du eigentlich schon mal eine tote Person gesehen oder warst du schon mal bei so einer Aufbahrung?
Ja, und ich hätte mir gewünscht, dass das bei meinem eigenen Opa so gewesen wäre. Das war aber nicht der Fall. Damals war ich zu klein und man hat es mir irgendwie nicht erlaubt. Und da war ich im Nachhinein eigentlich so ein bisschen enttäuscht drüber. Und deswegen kann ich das eigentlich total verstehen, dass Leute das Bedürfnis haben, dass man irgendwie so eine Totenwache hält und dann auch ja, ganz körperlich nochmal Abschied nimmt von dem Toten der Toten, weil man es ja dann doch wahrscheinlich irgendwie nochmal anders versteht. Und das ist schon interessant gewesen, weil ich habe da eben einfach O-Töne aufgenommen, Leute befragt auf dem Friedhof hier bei mir ums Eck. Und das war wirklich ein purer Zufall, aber da hat mir dann eine Frau erzählt, dass sie eben genau sowas hatten, so eine Wake heißt es auf Englisch, Totenwache mit der verstorbenen Mutter. War das eben damals.
Das Gute fand ich auch, da gab es zwei Räume. Also einer war quasi, da kommt man erstmal rein und kann auch einfach da bleiben. Und dann gibt es so eine Schiebetür und da ist dann die tote Person, liegt da in dem Sarg und niemand muss da hingehen, wenn einem das zu viel ist. Wir waren da 2 Stunden auch, hört sich lang an, aber eigentlich könnte man auch viel länger bleiben. Und das war, glaube ich, für alle Beteiligten irgendwie doch gut. Jeder ist am Ende doch nochmal reingegangen und man versteht dann irgendwie auch noch mal mehr, dass die Person nicht mehr da ist, weil sie auch einfach tot aussieht.
Und du fandest das auch gut, so von dem, wie du es erlebt hast? Darf ich fragen, ist das okay?
Ja, weil dann konnte man sie auch noch mal ein letztes Mal sehen. Und ich fand es auch schön, dass man den Sarg bemalen durfte.
Ja, Sarg bemalen oder so eine Totenwache abhalten, also das sind so zwei Dinge, die es offensichtlich schon öfter gibt, die viele neue BestatterInnen eben so machen. Und tatsächlich war es auch so, dass Familie Cookies das auch hatte. Und die haben mir auch davon erzählt, dass es wirklich sehr schön war. Da waren auch Kinder dabei, kleiner als hier in dem Fall gerade eben. Aber das hat denen auch anscheinend ganz viel Trost gespendet. Aber das, was neue BestatterInnen eben wollen, das geht schon auch darüber hinaus, dass man eben so zwei neue Rituale einfach so abspult, weil das soll es ja eben genau nicht sein. Es soll nicht wieder so eine neue Form von 0815-Bestattung sein, sondern es geht darum, dass man sich wirklich auch mit den Menschen auseinandersetzt.
Ich meine, wir leben so individualisierte Leben. Ja? Warum sollen wir im Tod in zwei, drei Schablonen reinpassen? Ja? Es muss einfach mehr Vielfalt geben und mehr Transparenz über diese Vielfalt. Ja? Und ich glaube, dann findet jeder den Abschied, der zu ihm oder ihr passt. Und nur das tröstet halt auch. So eine 0815-Nummer, in der ich den Verstorbenen und mich und unsere Beziehung nicht wiedererkenne, ja? Von der ganzen Abschiednahme, von den Kleidern, mit denen man im Sarg liegt, ja? Bis hin zur Trauerfeier oder Lebensfest oder Abschiedsfeier, auch da, es gibt verschiedene Worte dafür, ja? Es muss nicht immer Trauerfeier heißen, bis hin dann zu dem Ort, wo dann letztendlich wirklich das Grab ist. Da gibt es so viele Möglichkeiten.
Ja, und es war eigentlich ein ganz schöner Moment hier, als Frau Schäffler mir das erzählt hatte, weil da saßen wir eben zusammen auf diesem Friedhof, den Herrn Höhne gestaltet hat. Vor uns fuhren eben gerade so kleine Baustellenfahrzeuge hin und her und bauten da eben gerade noch so eine neue Landschaft um. Und alles war irgendwie so perfekt. Und gleichzeitig dachte ich mir auch, ja, also ist es nicht doch vielleicht ein Trend oder ein Phänomen, das eben sich vor allem an besser Situierte richtet? Kommen da Leute mit einem schmalen Geldbeutel überhaupt hinterher? Können die so eine Bestattung eben überhaupt stemmen? Und sowohl Frau Schäffler als auch Herr Höhne waren da sehr klar.
Es gibt auch einfach so viel auf diesem ganzen Weg des Abschieds, ja, was du machen kannst, was kein Geld kostet. Ja. Also, ne, wenn man irgendwie den Sarg noch selber bemalen will mit den Enkelkindern oder so. Oder wenn wir zum Beispiel, wenn wir in die Kapelle reinkommen, jeder eine kleine Kerze bekommt und die nach vorne bringt, ein Licht, und die bei der Urne oder dem Sarg abstellt und sich dann so ein Kerzenritual am Anfang. Ich hatte mal eine Sozialbestattung, da haben die Blumen aus dem eigenen Garten mitgebracht. Ja? Das waren die allerschönsten Blumen. Ja? Und die hatten den Bezug, weil die waren aus dem Garten der Verstorbenen. Ja? Das war total. Es gibt ganz, ganz viele Ideen. Und das meine ich immer so oft mit Begleitung. Du musst halt einfach Zeit für die Leute haben, mit denen reden, rausfinden, wer da ist, was da ist, um die gut begleiten zu können und eben solche Ideen mit reinbringen zu können. Ja?
Also Birgit hatte mich ja gleich gesagt, also ich habe Zeit. Also ich dachte am Anfang, oh, jetzt steht ein Berg vor mir und ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich hatte null Ahnung. Und dass sie sagt, einfach Zeit lassen, das war sehr entlastend.
Ja, und ich fand es auch dann ganz spannend zu hören, was Frau Cookies gesagt hat, als ich sie gefragt habe, was sie sich so rückblickend gewünscht hätte.
Naja, dass das, also ich finde schon auch wichtig, dass so eine Alternativen zu normalen Begräbnissen bekannter werden. Also ich hätte die selber gar nicht die Kraft gehabt, das alles zu recherchieren. Das hat alles meine Tochter gemacht. Und man muss sich durchwühlen durch Sachen, also Wahlgrabstellen, Reihengräber. Also das alles muss man sich selbst aneignen in einem Zustand, wo man gar nicht gut funktioniert.
Ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen dazu beitragen, dass ein bisschen klarer wird einfach, was es so für Möglichkeiten gibt. Also ich habe auf jeden Fall total viel gelernt beim Machen dieser ersten Folge über Bestattungen, Trauerfeiern und so weiter.
Ja, und ich muss sagen, ich finde es auch sehr spannend, dass man daran ja doch irgendwie auch gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen auch ablesen kann, ne? Dass sich so im Kleinen hier auf einem Friedhof vor dem Grab irgendwie was ganz Großes an Veränderungen in der Gesellschaft auch zeigt.
Ja, und es gibt ja auch so viele andere Sachen, die im Wandel sind auf Friedhöfen. Und da freue ich mich auch total auf unsere nächsten Folgen.
Ja, wir haben einige Themen im Gepäck. Also da geht es auf jeden Fall auch noch um den Friedhof als Stadtnaturraum. Ne? Also Friedhöfe spielen jetzt auch, ne, man denke an den Klimawandel und auch generell in den Städten, Erhitzung im Sommer, spielen da auch eine richtige Rolle.
Ja, wir wollen uns auch damit beschäftigen, was ist denn mit diesen freien Flächen eigentlich? Also wenn jetzt immer weniger Platz für Bestattungen benötigt wird, was darf denn da sein oder was sollte da nicht passieren? Wie sieht es aus mit Bauprojekten und so weiter? Darüber sprechen wir in unserer nächsten Folge. Das ist ein super kontroverses Thema, da freue ich mich sehr drauf.
Und Stichwort freie Flächen, da geht es natürlich auch nochmal um die Frage, sind die wirklich frei geworden? Weil gleichzeitig gibt es beispielsweise in Berlin die Klage von muslimischen MitbürgerInnen, dass ihnen die Begräbnisflächen fehlen.
Unsere nächste Folge erscheint im November und ich glaube, das ist jetzt auch mal eine gute Stelle, Danke zu sagen.
Ja.
Zum einen dem Evangelischen Friedhofsverband Berlin-Stadt-Mitte, vor allem danke an Frau Zimmerer und Tilman Wagner, die super offen waren für diese Idee und ohne die, glaube ich, dieser Podcast vielleicht nie entstanden wäre. Und auch danke an den Evangelisch-Evangelikalen Medienfonds, der dieses Projekt gefördert hat.
Ja, und wir freuen uns auch sehr über Anregungen und Kritik und eure Gedanken. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr uns gerne eine WhatsApp-Nachricht oder eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Die Telefonnummer, die findet ihr in den Shownotes. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss.
Tschüss.